Architektur-Café.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück im Architektur-Café. Wir sind Jenny, Joshi und Muki, haben gemeinsam Architektur studiert und wollen auch heute wieder gemeinsam ein bisschen diskutieren über Architektur. Ich darf diesmal das Gesprächsthema servieren. Und zwar werden wir heute reden über Architektur und Sex.
Spicy.
Ja, genau. Ich darf zu diesem Thema natürlich auch wieder zu einer kleinen Ménage à trois einladen, die Jenny.
Hallo, ja, Jenny. Hallo.
Und den Joshi.
Hi.
Hallo, hallo, ihr zwei. Das könnte eine interessante Folge werden. Ja, vielleicht nur kurz weg, so als kleines Vorspiel, wenn man möchte. Architektur und Sex, zwei spannende Themen. Ich finde das Thema deswegen interessant, um darüber zu diskutieren, weil es natürlich zwei Dinge sind, die allgegenwärtig sind. Jeden Tag beschäftigt uns auf irgendeine Art und Weise Sex in irgendeiner Form und auch Architektur ist permanent omnipräsent und man kann sich eigentlich von beiden Themen nicht loslösen. Sie sind omnipräsent. Es sind auch beides Themen, die sehr stark, finde ich, auf der Gefühlsebene und Emotionsebene mit uns etwas tun und beide auch sehr essentielle und existenzielle Dinge. Also wir brauchen etwas zum Wohnen, wir brauchen Sex für die Fortpflanzung. Also es sind abgesehen von den Gefühlen, die da mitspielen, sind es auch sehr, sehr wesentliche Themenbereiche. Ja? Und die auch unmittelbar dann miteinander verknüpft sind. Deswegen würde ich gerne mit euch mal ein bisschen darüber diskutieren. Und darf ich mal das gleich in die Runde werfen? Was sind denn so eure ersten Gedanken zum Thema Architektur und Sex?
Also das Erste, was mir einfällt, ist das Thema Phallus-Architektur. Also Gebäude, die ausschauen wie ein großer Phallus. Nicht nur in How I Met Your Mother war das Thema, sondern jeder kennt dieses Beispiel. Und das ist halt oft ein Symbol für Macht, Dominanz, Fortschritt, Stärke. Also dieses, auch wenn dann Länder versuchen, sich da zu übertrumpfen, also wer hat den Größten? Und da gibt es aber auch Architektur, die ausschaut wie das weibliche Geschlechtsteil, so wie von Zaha Hadid, das WM-Stadion in Katar.
Ja, genau, das war ja ein großes Diskussionsthema jetzt.
Ja, da haben da viele gesagt, das ist die Antwort auf die phallischen Wolkenkratzer.
Man muss ja auch sagen, das ist ein schöner Weg, phallische Symbole in die Umwelt zu bringen, weil einfach so Penisse durch die Landschaft tragen ist ja...
Das tun wir den ganzen Tag, Jenny.
Nicht offen. Das ist eben nicht... erwünscht, ja, zu deiner Infomuki,
so.
Lieber nicht.
Okay. Danke.
Hosentür zumachen.
Genau. Okay.
Genau. Aber es ist natürlich eben, um all diese Dinge zu repräsentieren, zu demonstrieren auch, Macht, Dominanz und so weiter, das mit Architektur oder Architektur in ein phallisches Symbol zu verpacken, ist natürlich großartig, weil man es so schön abstrahieren kann und es hat ja eigentlich einen anderen Zweck, aber es ist dann doch, was es ist. Oder vermeintlich.
Aber passiert das eher unbewusst? Also zum Beispiel die Gurke in London. Haben Sie sich da gedacht, Sie machen jetzt einen phallischen Dildo hin? Oder war das unbewusst?
Also wie es wirklich ist, das weiß ich nicht. Aber es ist ja schon so, dass, ich meine, irgendjemandem wird irgendwann aufgefallen sein, dass das eins zu eins ausschaut wie... Und dann muss die Entscheidung getroffen werden, dann machen wir es trotzdem oder nicht. Ne? Also ist es im Endeffekt dann schon eine bewusste Entscheidung. Ob sie am Anfang steht oder irgendwann im Prozess.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ob das, wie du sagst, Joshi, das ist, glaube ich, eines der ersten Dinge, die einem sofort in den Kopf kommt, diese phallische Architektur. Es ist natürlich auch so, dass das mit Macht und Demonstration zu tun hat. Ob das einerseits ist, man zeigt, dass man noch größer bauen kann, dass man noch mehr Reichtum hat, dass man jemanden Respekt einflößen möchte, wenn man so enorm hohe Gebäude baut. Die Frage ist, der Drang nach Repräsentation und dass man ein besonders hohes, tolles Gebäude macht oder noch höher baut als der andere, ist natürlich ein gewisses Machtgehabe. Ob das jetzt bewusst quasi wirklich du phallische Architektur sein muss oder ob es bei diesem größer, höher, weiter jetzt wirklich darum geht, quasi zu zeigen, wer hat den größten oder ob das quasi etwas ist, was im Nachhinein hineininterpretiert wird, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Es ist ja auch so, dass der Turm natürlich gemacht ist dafür, hoch zu werden.
So ist es, ja. Man spricht auch von der längsten und der imposantesten Brücke oder was. Es geht immer darum, einfach mehr zu machen als der andere. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt unbedingt darum geht, quasi den größeren Penis zu zeigen, sondern, so wie du sagst, die Hochhäuser sind halt hoch. Ja? Und da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen ein im Nachhinein hinein interpretieren ist, dass es da wirklich um den Phallus an sich geht. Ja?
Es gibt ja auch Gebäude, die mehr nach einem Phallus ausschauen und welche, die weniger. Also auch von Hochhäusern.
Eben wie du sagst, die Gurke in London.
Ja, also die ist relativ klassisch.
Und da eben, selbst wenn das nicht von vornherein als Penis gedacht war oder als Dildo, wie gesagt, irgendwann im Prozess fällt das einem auf und dann wird die Entscheidung trotzdem für oder wieder getroffen und dann muss man sagen, okay, nein, wir machen einen Dildo.
Aber das ist dann vielleicht interessant, weil man sieht solche Gebäude sehr oft und man spricht dann über phallische Architektur und erzeugt jetzt aber nichts, ich sage mal so einen Riesenaufschrei. Joshi, du hast ja auch erwähnt jetzt das Zaha-Hatid-Stadion und was ich mich so erinnern kann, das hat ja schon einen sehr großen Aufschrei mit sich gebracht, da wurde ja extrem viel diskutiert darüber. Deutlich mehr, als wenn jetzt in Katar irgendein phallisches Gebäude steht. Kann man das dann vielleicht ein bisschen darauf zurückführen, dass vielleicht die weiblichen Geschlechtsorgane noch mehr tabu sind in der Architektur?
Ja, ich glaube eben, dass der Turm an sich, auch wenn er nicht phallisch gedacht ist, viel präsenter ist und die Assoziation zum Phallus entweder gemacht werden kann oder nicht. Das weibliche Geschlechtsorgan ist ja an sich schon weniger abstrakt als das männliche. Und wenn da jetzt ein Gebäude daherkommt, das eventuell so aussehen könnte, dann ist es seltener auf jeden Fall. Und dann wird anscheinend tatsächlich mehr darüber diskutiert, weil ich wüsste jetzt kein anderes Gebäude, das wie ein, also es fällt mir nichts ein. Die Grundform der Tange, des Turms und so weiter, eben, das ist ja eine abstraktere Form, die kommt viel öfter um uns herum vor als die, ja, was ist es denn überhaupt? Gibt es eine abstrakte Entsprechung? Blüte? Ich weiß nicht.
Ja, das ist schwierig. Da sind wir vielleicht bei dem Thema, dass wahrscheinlich ein Großteil der Männer und auch der Frauen leider sich wahrscheinlich mit dem weiblichen Geschlechtsorgan gar nicht so genau auskennen, was es da alles so gibt, um das richtig interpretieren zu können.
Es ist auf jeden Fall eine weniger präsente Form oder eine sehr distinktivere.
Ja, zurückhaltendere. Oh, sie springt einem nicht so ins Gesicht. Der Phallus. Ja, ein anderes Thema bei Architektur und Sex sind natürlich Bordelle, also Gebäude, wo diese Handlungen speziell stattfinden. Ich meine, da hat es ja schon angefangen in der Antike. Nero, der römische Kaiser, der hat damals nach dem Brand in Rom das Domus Aurea bauen lassen. Es war 64 nach Christus und es war ein mehrstöckiges Gebäude für Trinkgelagen, Orgien, Bäder. Also es war ein kleines Lusthaus. Und später dann, im 18. 19. Jahrhundert, in China gab es dann in, zum Beispiel in Shanghai so ein klassisches Rotlichtviertel. Und da hat man das so bewusst nach außen getragen. Also man hat gewusst, was da passiert. Alles war bunt, alles hat geleuchtet. Also man hat richtig die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also es war jetzt nicht diskret. Und heute gibt es halt eine Mischung von solchen. Also manchmal ist es diskret, manchmal nicht. Ne? Also wenn man jetzt denkt, zum Beispiel in Amsterdam, das Rotlichtviertel, das ist ein richtiger Touristenmagnet geworden.
Ja, aber es gibt ja jetzt wieder die Diskussionen, dass das eigentlich weg soll. Oder immer wieder mal gibt es diese Diskussionen.
In Amsterdam?
Mhm.
Ja, das ist aber ein gut, also gutes Thema. Das stimmt schon. Was jetzt quasi, diese zum einen, wie soll ich sagen, zur Schaustellung von Sex und Sexualität beziehungsweise auch wirklich bewusste Ausgestaltung von Räumen oder so, weiß nicht, so Defined Spaces, die halt wirklich wo Sex passieren soll oder wo das Thema sein soll. Und auf der anderen Seite hat man aber Gebäude, wo es Geschlechtertrennung gibt, wo die Brüderie vielleicht eher so ein bisschen noch hineinspielt. Das ist was sich, glaube ich, sehr stark mit der Zeit und in welchen Kulturkreisen man sich befindet, halt total unterschiedlich ist, ja. Auch was quasi so jetzt die gesellschaftliche Norm gerade okay findet oder nicht. Also gerade in Amsterdam, ja, ich denke mal, da kommt natürlich dann noch dazu, dass das halt wie in Hamburg dann einfach gewisse Art von Tourismus anzieht, mit der dann wieder die Stadt nicht zufrieden ist oder die Leute nicht zufrieden sind, wo das dann halt vielleicht wieder ins Gegenteil umschlägt. Aber ich glaube generell dieses Thema, wie viel Sex darf gezeigt werden im gesellschaftlichen Kontext, in der Architektur, in Innenräumen, in Außenräumen, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Auch beim Entwurfsprozess, ich weiß nicht, inwieweit, wenn ich jetzt zurückdenke, ein bisschen an die Entwurfsprojekte aus der Studienzeit, weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, aber inwieweit war Sex da ein Thema? Könnte mich jetzt nicht erinnern,
ja,
dass das
überhaupt
dass
nicht
das ein Thema war.
Es ist keine klassische Bauaufgabe, sagen wir
so. Ja, aber das ist, aber sollte das nicht sein? Weil das ist ja, im Prinzip, da sind wir jetzt vielleicht, also ist jetzt ein bisschen abgedriftet von mit Amsterdam, aber da sind wir jetzt eigentlich plötzlich dann im privaten Bereich und im Entwurfsprozess drinnen. Also man entwirft ja eigentlich, wenn ich jetzt von Wohnungen ausgehe, schon ein bisschen nach den Wohnbedürfnissen und den Bedürfnissen, die die Menschen so haben, die da drinnen wohnen sollen. Gibt es dann auch extra Zeitschriften über, wie man die Küche, den Wohnraum einrichtet, Social Interaction, bla bla bla, hin und her. Und im Endeffekt wird dann auch meistens, ich rede von entweder einem Single-Haushalt, einer Familie, die halt in einer Wohnung lebt und darin alles Mögliche macht, aber in dieser Wohnung passiert eben auch Sex. Und das sollte ja schon etwas sein, was auch bedacht wird. Weil mit dem einen Bett, das quasi hineingezeichnet wird, ist es vielleicht nicht getan. Also ist mir nur gerade so eingefallen, im Prinzip hat mich das in meinem Entwurfsprozess noch nie beschäftigt.
Ja, mich auch nicht. Aber im Grunde glaube ich, ich weiß nicht, das ist ja sowas privat. Also wir reden ja über zwei verschiedene Dinge. Das eine ist ja der private Sex, den man mit wem auch immer hat. Und das andere ist ja der käufliche Sex.
Genau, ich würde mal bei den Bordellen bleiben, weil die müssen, also wenn du jetzt nachschaust im Neufurt, da hast du keine Richtlinien für Bordelle drinnen.
Na, aber guter Punkt, vielleicht an der Stelle, vielleicht trennen wir das wirklich zuerst mal und bleiben jetzt mal beim käuflichen Sex und gehen dann danach zu der Privatheit. Ja. Weil ich glaube, das sind zwei spannende Themen, aber dass wir die jetzt nicht vermischen. Ne?
Ich glaube, beim käuflichen Sex, eben, da spielt so viel mit rein in die Entwurfsaufgabe. Das ist ja fast wie, wie soll ich sagen, fast wie ein religiöses Projekt, wo Gesellschaft im Hintergrund steht, wo Normen, Fragen der Öffentlichkeit. Also es ist eine Bauaufgabe, die nicht nur wie ein Krankenhaus ist, das relativ zweckgebunden ist, sondern komplexer als das. Momentan sehe ich den Trend, dass eher wieder zu verpackt, zumindest bei uns oder in Europa, das wieder ein bisschen zu verstecken, zu verbannen. Der Gürtel schaut ja auch nicht mehr so aus, wie als ich noch kleiner war, zum Beispiel. Also der Gürtel in Wien.
Sechs Anforderungen für ein Bordell. Also ich wohne in einem Haus, wo im Erdgeschoss ein Bordell ist. Und was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, also das ist ein, sagen wir mal, es ist ein spezielles Bordell. Und es hat einen Eingang, einen eigenen. Also das ist nicht der Haupteingang des Gebäudes an sich, sondern es ist daneben. Und was interessant ist, ist, dass die Freier nicht beim Haupt, also beim Eingang des Bordells auch wieder rauskommen, sondern die haben einen extra Hinterausgang ins Stiegenhaus und sie gehen dann quasi bei der normalen Hauseingangstür wieder raus. Und das hat den Grund, dass wenn sie jetzt ins Bordell reingehen, dann sehen sie ja, ob sie gesehen werden oder nicht, ne, und können schnell hineinschlupfen. Aber beim Rausgehen, wenn sie jetzt aus dem Bordell rausgehen, könnte ja irgendwer dort stehen, den sie kennen. Ne? Oder die Frau oder die Kinder oder keine Ahnung. Und deswegen gehen die dann quasi aus der normalen Tür raus und das ist so, als ob sie jemanden besucht hätten, ganz unauffällig. Also das ist auch interessant, wie das architektonisch gelöst werden muss.
Das heißt, das Reingehen ist verrucht, aber das Rausgehen nicht. Da hat man es ja schon, da ist es erledigt, da hat man es hinter sich.
Genau, da sieht man nicht, woher man kommt.
Das ist ein bisschen so das Pendant zum anonymen Sackerl vom Sexshop, wo kein Logo oder irgendwas drauf ist, damit keiner weiß, dass du gerade ein Dildo gekauft hast oder so.
Genau.
Ja, na, aber das stimmt, das ist die eine Sache natürlich, dass man nicht erkannt werden will. Aber ich weiß jetzt nicht genau, bei diesem Studio, erkennt man das von außen sofort, dass das so ein Studio ist? Oder ist das auch eher so ein bisschen ein...
Naja, die Fenster sind abgeklebt. Es steht eine Internetadresse nur. Aber wenn man da auf die geht, dann sieht man sofort, um was es geht. Ja. Und es gibt einen Vorhang vor der Tür. Das ist auch so ein Indiz für solche Locations.
Gut, ich meine, das ist natürlich das, was das nicht gesehen werden wollen, ist ja eine Geschichte. Aber dass diese Gebäude selber natürlich gewährleisten müssen, dass nichts nach außen dringt, auch im Sinne von, dass es wirklich vielleicht versteckte, heimelige Räume und so weiter sind. Das macht natürlich auch irgendwo Sinn, weil es ist etwas sehr Intimes und ich habe irgendwann mal gelesen, weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, von irgendeiner Sextherapeutin, die gemeint hat, dass Sex etwas so Intimes ist und das auch seinen eigenen Raum braucht und dass das die Zuschaustellung von Sex mit einer guten Gesellschaft, so wie hat sie das damals genannt, nicht vereinbar ist.
Es ist auch interessant, dass Casinos und Bordell eigentlich große Ähnlichkeiten haben. Die haben nämlich beide manchmal sogar eine ähnliche Einrichtung. Die Farbe Rot ist auch in Casinos oft beliebt. und so Stoffwände und so ein bisschen
samtig.
Ja, genau. Und du hast in beiden keine Fenster. Also man kann nie aus einem Casino oder aus einem Bordell in die freie Natur rausschauen. Und es hängen auch keine Uhren.
Ja, du sollst halt in beiden die Zeit vergessen. Ne?
Genau. Aber wir können jetzt auch den Bogen vielleicht zu privateren Sexräumen machen, mit Liebeshotels in Japan. Da gibt es ja eigene Architektur für Leute, die vielleicht mit ihrer Familie auf engstem Raum leben, also vielleicht noch zu Hause, also bei den Eltern, und dann keinen Ort haben, wo sie Sex haben können. Und dann gibt es halt diese Liebeshotels, wo dann Paare sich treffen. Also es müssen dann nicht immer auch also Prostituierte sein, sondern wirklich Pärchen, und die treffen sich dort. Das ist auch komplett anonym. Da geht man dann zur Rezeption, das ist, glaube ich, wie ein Automat, und zahlt für eine gewisse Zeit, wie ein Stundenhotel. Und dann kann man dort sich ausleben und dann wieder nach Hause gehen.
Genau, das ist nämlich, worauf ich eben vorher schon hinaus wollte, aber ich glaube, dass wir in unseren privaten Räumen genug Platz und Raum haben, den für unsere sexuellen Wünsche zu gestalten. Also sei es jetzt im Bett oder was auch immer, hängt sich jemand eine Schaukel auf oder stellt sich eine Stange ins Schlafzimmer oder was auch immer. Es gibt tendenziell genug Raum, sich den für seine Wünsche aufzuarbeiten. Und in Japan zum Beispiel eben nicht, wie du sagst. Das heißt, man muss sich diese Räume erst schaffen. Das heißt, dort gibt es sehr wohl diese Bauaufgabe. Bei uns ist der Bedarf nicht so groß einfach. Und weil es so was Intimes ist, ich glaube, dass die auch lieber, wenn sie dann zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt, höchstwahrscheinlich auch nicht mehr ins Love Hotel gehen, sondern sich dann wieder ihren privaten Raum so ausgestalten, wie es für die Bedürfnisse passt. Aber insgesamt ist der Bedarf halt höher.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, wenn es jetzt nicht um irgendwelche spezial gelagerten Wünsche geht, die man halt zu Hause vielleicht nicht umsetzen kann. Aber grundsätzlich ist das sicher so, ja. Also wenn der Platz da ist, ist halt, das ist auch das, was ich gemeint habe, das ist auch sehr unterschiedlich, wo man sich dann da befindet. In Japan ist das sicher ein größeres Thema. Ich habe es zum Beispiel auch gesehen, ich war ja in Äthiopien mit einer Unireise, und in den Häusern dort, also das waren so kleine Zelte, das war ein kleines Nomadenvolk, und die haben im Prinzip das waren zwei Zelte, die miteinander verbunden waren. Eins war der Schlafraum und eins war der Vorraum. Und dort hast du natürlich genau gar keine Privatheit. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich habe mich dort schon auch gefragt, wenn in diesem kleinen Ding die Eltern mit ihren 5 Kindern leben, wie kommt es zu diesen 5 Kindern? Weil dort hast du eigentlich, man hat ja nicht einmal irgendwie etwas in der Nähe, wo man sich verstecken kann, aber trotzdem passiert das. Aber vielleicht ist auch der Umgang dort ein anderer, ja, mit dem Thema.
Eben, genau, ich wollte gerade sagen, glaubst du nicht, dass es eher so ist, dass die einfach, und die Kinder finden das ganz normal, weil bei uns, wenn man als Kind so, wow, ich habe meine Eltern gehört, und dann wird allen Angst und Bange, also als Kind jetzt selber, man findet das total seltsam, weil man das eigentlich nicht mitkriegt, und dann hört man das, aber dann reden alle drüber, und wer hat die schon gehört und wer nicht, und also es hat ja ein ganz anderes Klima. Ich glaube einfach, dass es gemacht wird und fertig. Und dass das nichts Ungewöhnliches oder nichts Verruchtes ist oder nichts Unangenehmes.
Wahrscheinlich eh, weil auch, also wie das Thema Sex wahrgenommen wird, und auch Darstellung von Sex oder die Geschlechtsorgane sehen oder nicht, weil du sagst, nackt herumrennen, passt ganz gut dazu. Ich habe gestern am Abend mit meiner Frau Pocahontas angeschaut, den Disney-Film, und da kommen im Prinzip die Eroberer aus Europa und finden dann das Land, und dann sieht man mal den Stamm der Indianer mit Pocahontas, und die Männer haben alle nur so einen Lendenschurz um, rennen mit nacktem Oberkörper rum, und dann habe ich mir so gedacht, die Frauen haben alle so nette Kleidchen an, komplett bedeckt. Natürlich, das ist von Walt Disney gemacht, und da ist es nicht okay, wenn man jetzt dann die Frauen mit nacktem Oberkörper ebenfalls rumrennen lässt, aber tatsächlich, wenn du jetzt zum Beispiel nach Afrika schaust, zu gewissen Stämmen, da ist es eigentlich ganz normal, dass auch dort der Oberkörper nicht bedeckt ist bei den Frauen. Das ist überhaupt gar kein Thema, das ist was ganz Natürliches. Also ja, ist definitiv ein kultureller Unterschied.
Ja, also auf alle Fälle. Je sexualisierter die weibliche Brust ist, desto mehr wird sie verdeckt.
Wenn du schaust, das hast du ja im Prinzip schon früher, wenn du ja, alte Tempelanlagen anschaust, dann hast du auch viele, viele Darstellungen an den Wänden, Gemälde oder diverse Statuen und so weiter, die dann sehr wohl nackte Körper auch zeigen. Also früher wurde das ja sehr stark auch als Stilelement verwendet. Auch in heiligen Städten zum Beispiel, gerade wenn ich jetzt an den asiatischen Raum denke, während in einer sehr sexualisierten Gesellschaft muss man halt geheim seinen Playboy kaufen. Oder früher, jetzt schaut man halt ins Internet, aber das ist definitiv der Fall, ja.
Bei den Recherchen zu diesem Thema bin ich auch noch auf etwas gestoßen, und zwar zum Thema Liebe. Und zwar gibt es die Objektsexualität oder Objektophilie. Und das ist die sexuelle Anziehung zu Gebäuden. Das heißt, es gibt Menschen, die sind wirklich sexuell angezogen von Architektur. Und da gibt es das berühmte Beispiel von Erika Labrie. Also die nennen sich auch objektsexuell. Und die hat den Eiffelturm in Paris geheiratet, 2007. Das heißt, und sie heißt jetzt Erika Eiffel. Und es gab dann noch eine andere, die Aja Ritter, die hat 1979 die Berliner Mauer geheiratet. Und die war natürlich dann sehr bestürzt, wie 10 Jahre später die Mauer abgerissen worden ist. Also wirklich auch interessant, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und was ich dann auch gelesen habe, ist, dass viele Objektsexuelle sind polygam. Das heißt, sie führen meistens mehrere Beziehungen zu Gebäuden. Also zum Beispiel die Erika mit dem Eiffelturm ist ebenfalls in einer Beziehung mit der Golden Gate Bridge in San Francisco.
Und fährt sie dann dahin, um mit dem Eiffelturm Sex zu haben?
Also das passiert so, dass sie mit Zärtlichkeit, also tauschen Zärtlichkeiten aus, also sie berühren die Gebäude, reden mit denen. Also sie sagen auch, sie fühlen richtig die Energie, ob ein Gebäude traurig ist, fröhlich ist. Also die führen wirklich eine Art Beziehung mit Architektur.
Spannend, ja. Ist ein ganz anderes Thema noch. Ich habe da mal gelesen in einer Transkript von so einer Podiumsdiskussion, wo Bill Alsop hat das gesagt. Er hat gesagt, ich habe schon viele Erektionen gehabt in der Architektur, aber noch keine in einem Korridor. Es geht vielleicht schon auch ein bisschen, also sind wir jetzt ein bisschen bei der Sexiness oder der Attraktivität vielleicht auch von Räumen. Ist das was da vielleicht ein bisschen hineinspielt oder vermischt wird?
Ja, sollte das ein Kriterium werden in der Architekturkritik? So wie sexuell ist ein Gebäude, wie sexy?
Ich glaube, dass es das ist bereits insofern, als dass Liebe oder sexuelle Anziehung oder so, dass das erstens ein Grundbedürfnis ist des Menschen und zweitens doch ein eher abstraktes Bedürfnis, das befriedigt wird zwangsläufig oder nicht und das so individuell ist. Also du kannst ja gar nicht, das ist ja nicht objektiv. Und es gibt ja, also ich kenne ja das Gefühl auch, wenn ich in einem Gebäude stehe oder in einem Raum und mir denke, wow, sexy. Nicht, dass es dann zu kribbeln beginnt, aber es macht was mit dieser Emotionsebene, die vielleicht auch in diese Liebesebene oder in die Geborgenheitsebene reinspielt. Und Sex und Geborgenheit und Liebe und Geborgenheit und Räumlichkeit und Geborgenheit sind ja ganz stark miteinander verbunden. Und deswegen denke ich, dass es dieses Kriterium in der Architektur bereits gibt.
Ja, also auf der Gefühlsebene spielt das sicher mit einer Rolle. Auch von der Formgebung, also mir fällt jetzt da nur ein, wie ich damals in Brasilien war ich im Oscar Niemeyer Museum und der hat ja bewusst auch gesagt, dass er die Gestaltung vieler seiner Gebäude einfach auch danach ein bisschen die Formgebung bestimmt hat, sich inspirieren hat lassen von Kurven, Körpern und Sachen, die mir am menschlichen Körper gefallen und versucht dann diese Schönheit, die er da sieht, in seine Architektur einfließen zu lassen.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wenn man mal Körper zeichnet oder die Linienführung genauer betrachtet, dann ist da ja wirklich extreme Schönheit drinnen. Allein die Schwünge von Linien, wie die Überschneidungen. Ein schöner Körper kann natürlich sofort als sexy bezeichnet werden, muss es aber nicht. Also ein schöner Körper kann sofort sexuell sein, er kann aber auch ästhetisch sein. Also diese Erregungsebene weglassen, aber trotzdem das Gleiche, den gleichen Beginn haben sozusagen.
Vielleicht finden wir deswegen Architektur, die ausschauen wie Geschlechtsteile, Mann oder Frau, schön. Also wie du sagst, Jenny, jetzt rein nicht sexuell gesehen, sondern einfach nur die Proportionen.
Ja, es ist ja auch der, also wir nehmen ja immer Bezug auf etwas. Und natürlich ist jeder...
Bewusst und unbewusst.
Bewusst und unbewusst, genau. Und jeder ist ja sein Referenzrahmen für die Welt. Und jeder steckt in einem Körper. Das heißt, es ist ein großer Referenzrahmen, will ich sagen, für das, wie du die Welt betrachtest, formentechnisch.
Vielleicht zum als kleines Fun-Ding, ich habe da noch gefunden, zum Thema Darstellung, weil du auch gesagt hast, im Neufert Darstellung von Sex oder Bedürfnisse von Sex. Ich habe da was gefunden, was ich sehr lustig fand. Und zwar gibt es ein Buch, das Ahi-Sutra. Und
ja, das habe ich auch gefunden.
Hast du es auch schon gesehen, Yoshi?
Nein.
Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Link dazu. Ist sehr cool, da wird auf einigen Seiten berühmte Architekten oder architektonische Gebäude in sexuelle Stellungen umgemünzt. Wie zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel raus, das Pompidou. Und lese das nur mal ganz kurz vor. Taking inspiration from the Centre Pompidou in Paris. This position mimics the form of the building's iconic staircase, one of its most striking features. To start, he lies with his back on the floor and his head raised. She lowers herself onto him, kneeling with her head at a 30-degree angle to his feet and her hands fixed to the ground at either side of his legs. Best practice, this position is best practiced on a smooth surface to avoid risk of injury. Und dazu gibt es natürlich da die schöne Darstellung mit den entsprechenden Winkeln und so weiter.
Genau, und auch schön ist ja, dass so Design-Ikonen wie der Eames-Chair eingebaut werden in Stellungen und so weiter.
Also, aber warte mal, haben da jetzt die Gebäude Sex oder haben Leute auf diesen Gebäuden?
Na, weder noch. Die haben nicht auf dem Gebäude Sex, sondern das schaut dann aus wie das Gebäude oder wie ein ikonisches Teil des Gebäudes.
Erinnert an die Architektur.
Also die Position, in der da die Leute Sex haben, stellt ein bisschen da, erinnert an die Staircase quasi bei Pompidou. Und es gibt auch zum Beispiel die Position Get an Eiffel. Da hast du auch noch einen schrägen Winkel, in dem du dann stehst. Und das soll quasi den Eiffelturm ein bisschen darstellen. Da gibt es auch abstraktere Sachen wie Rohe the Boat, wo man über Miss van der Rohe spricht. Ja, also ganz, ganz spannend, kann man sich vielleicht mal durchschauen.
Sich inspirieren lassen, wenn man auf der Suche nach was Neuem ist.
Genau. Das Ahi-Sutra.
Ja, und dann wird es Zeit für einen Witz, Yoshi.
Genau. Jetzt topp mal das Ahi-Sutra, bitte.
Nein, das kann ich nicht toppen.
Also es gibt keinen.
Nein.
Hast du keinen?
Ich habe keinen
no.
Witz. Nein.
Oh
je. Mir ist keiner eingefallen.
Ja, ist auch wirklich kein witziges Thema, muss man sagen.
Nein. Absolut. Ja, na insofern würde ich sagen, von meiner Seite sind wir mal ganz gut durch. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Bogen gespannt von diversen Wahrheitsstufen des Sex in Bezug auf Architektur. Wenn von eurer Seite nichts weiteres mehr hinzufügen ist, dann würde ich sagen, wir beenden unsere Diskussion für heute. Sag wieder Dankeschön. Also war wieder eine nette Diskussion mit euch. Ich hoffe auch, es hat unseren Hörerinnen und Hörern wieder gefallen. Also wenn es euch gefallen hat, gerne bitte auch liken, sharen. Wir sind auch auf Instagram unterwegs, finden uns auf YouTube, auf euren diversen Podcatchern. Wenn es euch gefällt und ihr euch denkt, ja, das könnte auch euren Freunden oder Kollegen gefallen, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir immer mehr Leute erreichen und vielleicht auch ein bisschen Feedback bekommen. Also gerne auch uns auf diesen Weg mal kontaktieren. Ja, insofern bedanke ich mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und...
Tragt die Diskussion auf die Uni.
Genau, tragt die Diskussion auf die Uni und schaut, dass auch Sex in den Entwurfsprozess hineinkommt. Also bei eurer nächsten Zwischenpräsentation bitte vielleicht das Thema Sex auch mal auf den Tisch legen. Ja, dann sage ich auch noch Danke zu euch beiden. Danke Yoshi, danke Jenny und ja... Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge am Architekturcafé. Also dann, macht es gut. Tschüss. Baba.
Ciao.
Baba.